Reingehört. Der Podcast der Stadt Rheinbach. Heute mit Hendrike Kranke. Viel Spaß beim Reinhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört, dem Podcast der Stadt Rheinbach. Wir sind heute beim Ehrenamt des Monats Juli und mein Gast hat in seinem Berufsleben viel Zeit damit verbracht, Spuren nachzugehen und dafür zu sorgen, dass Menschen nicht vom Weg abkommen oder besser auf dem richtigen Weg bleiben. Und im Ruhestand hat er Einsatzpläne gegen Streckenprofile getauscht. Herzlich willkommen, Frank Piontek.
Ein herzliches Dankeschön für die Einladung.
Ich freue mich. Sie stammen gebürtig aus Marburg an der Lahn und leben seit x Jahren in Rheinbach, genauer gesagt in Flerzheim. Sie sind ausgebildeter Polizeibeamter und waren ein Vierteljahrhundert lang bis zu ihrer Pensionierung als Pressesprecher der Polizei Bonn tätig. Ehrenamtlich aktiv sind sie schon seit den 1980er Jahren und damals organisierten sie den Rheinbach-Triathlon im Polizeisportverein Bonn und haben erste Erfahrungen gesammelt beim Bonn-Marathon und beim Bonn-Triathlon. 1995 waren sie Mitgründer der Telekom Baskets Bonn und sind dort bis heute als Kassenprüfer tätig. 2016 haben sie gemeinsam mit anderen den Good Walking Club e.V. Rheinbach gegründet und bringen Hunderte von Menschen bei Marsch mit Aussicht in Bewegung. Gemeinsam mit ihrer Frau engagieren sie sich außerdem als Grünpate einer Insekten- und Bienentankstelle in Flerzheim. Von so einer Tankstelle möchte ich nachher bitte noch mehr hören. Und ja, ich freue mich, dass Sie da sind und Sie haben mir als Lieblingsort noch verraten, dass Sie den Blick vom Berghang des Hochkopfs bei Kraforst über Rheinbach und Wachtberg bis hinüber zum Siebengebirge sehr mögen. Waren Sie da kürzlich?
Ja, mehrfach, weil unsere Strecke ging unterhalb des Hochkopfs entlang und vergangenen Sonntag nach unserem Marsch mit Aussicht war ich früh morgens kurz nach 4, circa 5 Uhr da oben, habe nochmal die Strecke kontrolliert und Schilder abgehängt. Und habe einfach die Aussicht genossen beim Sonnenaufgang über den Siebengebirge. Ich muss sagen, es gibt keinen schöneren Ort, um einfach mal kurz durchzuatmen, zu entspannen, Kraft zu tanken. Das ist für mich so mein Ruheort.
Schön. Ja, ich freue mich aber, dass Sie diesen Ruheort heute gegen das Tonstudio getauscht haben.
Ja, bin schon ganz aufgeregt. Ihre Fragerunde.
Genau. Und da ich die selber unfassbar liebe, werden das auch immer mehr Fragen und Sie haben heute einen Marathon vor sich.
Okay.
Herr Piontek, früher Morgen oder später Abend?
Früher Morgen, ganz klar.
Lieblingsbank mit Aussicht oder Lieblingscafé?
Lieblingsbank.
Organisieren oder mitmachen?
Ja, organisieren. Das Gehen habe ich von meiner Mutter geerbt.
Mhm. Struktur oder Improvisation?
Mittlerweile Struktur.
Mhm. Waldweg oder Panoramaweg?
Panoramaweg.
Ankommen oder der Weg dorthin?
Der Weg dorthin, das ist es.
Regenjacke oder Sonnenschutz?
Lieber Sonnenschutz.
Wanderkarte oder GPS?
GPS, zwischenzeitlich.
Picknick oder Einkehr?
Einkehr.
Blasenpflaster oder Muskelkater?
Beides schon länger nicht mehr gebraucht oder gehabt.
Ich kann nicht aufhören. Spiel der Baskets oder Marathon?
Spiel der Baskets.
Blaulicht oder Stirnlampe?
Stirnlampe.
Es geht auf die Zielgerade. Vogelgezwitscher oder Polizeifunk?
Ganz klar. Vogelgezwitscher, das habe ich für mich tatsächlich in den letzten 2 Jahren aber erst schätzen und lieben gelernt. Und darf ich jetzt sagen, das Ereignis so bei uns zu Hause war in diesem Frühjahr, als wir Meisen erstmalig hatten, die bei uns ihre Kleinen zur Welt gebracht haben. Das war ein Riesen-Event bei uns da. War ein schönes Ereignis, also Vogelgezwitscher.
Mord mit Aussicht oder Marsch mit Aussicht?
Das hängt beides zusammen. Schön, dass Ihnen das aufgefallen ist, denn als wir die Strecke im letzten Jahr geplant haben, und durch die Eifel gegangen sind und Namen gesucht haben, dann sind wir da oben durch die Dörfer gegangen, haben wir gesagt, Das sieht ja aus wie bei Mord mit Aussicht. Machen wir Marsch mit Aussicht draus. Und ja, schön, dass das bei ihm angekommen. Viele haben nicht diese Assoziation.
Doch, ich habe überlegt und dachte, ob ich die Frage wohl stelle. Aber ich freue mich, dass ich sie stellen konnte. Kleine Wandergruppe oder großes Event?
Beides. Beides. Privat bin ich gerne in kleinen Wandergruppen unterwegs, aber ich suche auch große Events und gehe gerne bei großen Veranstaltungen mit. Beispielsweise planen meine Frau und ich jetzt im September in Antwerpen die 60 zu gehen. Da sind bestimmt 3.000, 4.000, 5.000 Starter unterwegs.
Toll. Letzte Frage schon, leider. Pressekonferenz oder Vereinsversammlung?
Das ist schwer.
Sie beruflicherseits, können auch beides sagen, genau.
Beruflicherseits habe ich ja Pressekonferenzen kennengelernt, meistens mit überaus ernstem Hintergrund, wo sich oftmals Lebensbiografien von jetzt auf gleich geändert haben. Daher verbinde ich damit auch sehr viele belastende Momente. Von daher nehme ich lieber die Vereinsversammlung, die mitunter aber auch anstrengend.
Ja, Sie kamen ja gerade schon drauf, Ihr Job, Ihr Beruf und das Ehrenamt. Im Beruf ging es ja viel um Sicherheit und auch Vertrauen. Im Ehrenamt bringen Sie Menschen in Bewegung und verbinden sie miteinander. Im Grunde ist das ja wie ein roter Faden und die Menschen stehen bei Ihnen im Leben, so denke ich mir, im Mittelpunkt. Würden Sie sagen, dass genau das der rote Faden Ihres Lebenswegs ist?
Ja, das verfolgt mich schon im Grunde genommen seit meiner Schulzeit. Es hat mir immer Spaß gemacht, mit anderen Menschen zusammenzubringen, ihnen Freude zu bereiten. In der Schule habe ich angefangen, nach Konzerte organisiert, eine Pyjama-Rallye organisiert und habe ich die erste Mädchenmannschaft an der Schule trainiert und so setzte sich das immer weiter fort. Und meine Mutter, die immer ehrenamtlich aktiv war in der Kirche, ja, und so bin ich da dran gekommen, einfach Sachen gerne zu organisieren und dann aber insbesondere im Sportbereich. Immer da, wo es eine sportliche Herausforderung gibt, aber wo man trotzdem das Ganze als Gemeinschaftserlebnis in Szene setzen kann.
Sie sagten es gerade, Ihre Mutter war auch ehrenamtlich aktiv. Das ist ja oft so, das wäre auch meine Frage jetzt gewesen, wie sind Sie in den 80er Jahren dazu gekommen, sich ehrenamtlich zu engagieren? Es wird vielen Ehrenamtlichen ja in die Wiege gelegt und Sie erleben ein Vorbild in der Familie.
Ja, meine Mutter bewundere ich, die ist 87 und die ist immer noch aktiv. Die macht immer noch ihre Krankenbesuche in der Woche. Die organisiert immer noch einmal im Monat ein Seniorentreff oder einmal im Jahr einen Ausflug. Bei mir war es so, ich bin damals über den Sport in diesen Bereich gekommen. Damals haben wir den Polizeisportverein gegründet. Jetzt hier in Rheinbach war das der Uli Goller beispielsweise oder der Joe Giesler aus Odendorf, die damals eben die ersten Triathleten hier in dem Bereich waren. Und da haben wir hier in Rheinbach einen Triathlon organisiert. Da war ich so am Rande mit tätig. Und das hat einfach tierisch Freude bereitet. Wir waren damals ganz neu. Das war eine neue Sportart. Wir haben uns da auf den Weg gemacht, waren mitten in Deutschland mit einer der ersten, die das organisiert haben. Das war, so wie heute, ja, ein Riesenevent, würde man heute sagen. Das war improvisiert, das Ganze aber mit einem hohen Spaßcharakter und ja, aber auch mit einem sehr hohen sportlichen Wert. Auch damals haben wir schon Menschen ein sportliches Ziel gegeben und das hat mich so begleitet und ja,
und
sind wir heute noch am Start.
Wie kamen Sie zu den Telekom-Baskets?
Ach, das war ich habe nebenher noch als Sprecher, war ich noch unterwegs bei Sportveranstaltungen, so bin ich da hingekommen. Und der damalige Präsident des Vorgängers, das war der Post-SV Bonn, Wolfgang Wittlich, hat mich angesprochen, ob ich nicht Interesse hätte. Und so bin ich dazugekommen und ja, durfte da etwas mit auf den Weg bringen, was in der Bonner Sportgeschichte seinesgleichen sucht.
Sie waren ja viele Jahre Polizeibeamter und als Pressesprecher der Polizei Bonn. Was hat Ihnen an dieser Aufgabe besonders gefallen? Das sind ja schon schwierige Themen, auch als Pressesprecher, zum Teil harte Kost. Das ist ja nicht ganz einfach.
Nein, das ist es nicht. Also es hat mir immer Spaß gemacht, die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen zu erklären. Das ist ja die Aufgabe auch eines Pressesprechers, polizeiliches Handeln zu erklären, zu verdeutlichen, wieso, weshalb, warum die Polizei in bestimmten Situationen so reagiert oder auch nichts sagt beispielsweise. Und die Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft beispielsweise, das war immer ein hochinteressantes Gebiet, sehr schwierig. Da muss ich sagen, mitunter auch sehr belastend, insbesondere wenn es natürlich um Kapitaldelikte ging, wo Menschen zu Tode gekommen sind und Verbrechensopfern geworden sind. Das waren immer sehr schwierige Situationen, aber, wie soll ich sagen, auch im Rahmen des Schutzes der Opfer oder der Angehörigen, der Hinterbliebenen, war das eine Aufgabe, die einen auch immer sehr erfüllt hat.
Und ich selber arbeite ja auch in der Pressestelle. Wir kriegen die Themen von den Fachgebieten oder ja, was sich in der Stadt so ergibt. Wie kann man sich das vorstellen? Wie kamen die Themen an Sie ran? Waren das Fälle, wo Sie dann angerufen wurden? Genau, so wie man es in der Tatortserie kennt? Oder?
Also es war nicht wie bei den Rosenheim-Cops, ne? Dass die Stockel abheben und sagen, es gab was Alleich. Ne? Es ist so, Polizei läuft 24/7 und das ganze Jahr über. Und da ist es so, dass man morgens natürlich eine Lagebesprechung hat, erfährt, was ist passiert. Und daraus ergeben sich natürlich schon Sachverhalte, die der Öffentlichkeit mitgeteilt werden müssen, weil einfach Handlungsbedarf ist, weil Zeuginnen oder Zeugen gesucht werden oder neue Kriminalitätsphänomene auftreten, neue Betrugsmaschen. Dass man dort präventiv tätig wird. Das ist so das natürlich, was morgens so da anfällt. Und dann kommen natürlich die Fragen der Journalisten und Journalisten, die eingehen. Und so kann man sich über Arbeit da nicht beklagen. Also Themenvielfalt ist immer da gegeben.
Sie sind jetzt wie viele Jahre im Ruhestand schon?
Noch kein ganzes Jahr, ein halbes Jahr bin ich jetzt im Ruhestand.
Und wie, das merken wir jetzt gerade sehr, die Digitalisierung und der Versuch der Printmedien mitzuhalten. Wie haben Sie die Entwicklung da so? Ich meine, 25 Jahre sind eine lange Zeit. Wie haben Sie die Entwicklung mitgemacht, wahrgenommen?
Als ich auf der Pressestelle anfing, haben wir den Erhalt eines Faxgerätes gefeiert. Das weiß ich noch. Doch, das war eine Sensation, ein Faxgerät. So, und zum Schluss, da muss ich sagen, war das sehr schwer. Schnelligkeit vor Gründlichkeit. Das ist ein Riesenproblem, gerade wenn man älter wird und auch die sozialen Medien. Nichts bleibt heute mehr unbeobachtet. Alles ist sofort live. Alle wollen sofort eine Erklärung haben. Sofort muss etwas gedeutet werden. Und das auszuhalten ist extrem schwierig. Wenn man dann zu sagen hier.
Gerade wenn die Themen nicht
genauso,
so einfach.
Ja. Genauso. Ich habe eben gerade, als ich hergekommen bin, gelesen, Amok-Alarm irgendwo in Bayern. Und da habe ich direkt wieder gesehen, Polizeisprecherin, da erinnert man sich sofort wieder an eigene Situation, dass man sagt, es gibt einen Polizeieinsatz da und da und wir sind mit starken Kräften vor Ort, so in der Einsatzläufe, wir werden Sie weiter informieren. Was meinen Sie, was da auf der Pressestelle los ist? Da rufen Hunderte von Eltern an, da rufen Medienvertreter an und das auszuhalten, und da den kühlen Kopf zu behalten, in Absprache mit der Einsatzleitung, das ist Druck XXXL, das sage ich Ihnen. Und wenn Sie da etwas Falsches sagen, dann sagen Kinder anschließend direkt, die Polizei muss ihre Aussage korrigieren. Ne? So, und das muss man aushalten. Und da muss ich mir sagen, das ist mir am Ende auch sehr, sehr schwer gefallen. Und ich bin froh, dass ich das nicht mehr machen muss.
Und genau, Teamarbeit und Zeitdruck, Vertrauen und Kommunikation, das sind ja so die Hauptstärken, die man, glaube ich, in Ihrem Job braucht.
Ja, die haben mich vorhin da vorgestellt als Spurensicherer und sowas. Da muss ich sagen, ich war ein äußerst erfolgloser Ermittler. Ich halte wahrscheinlich noch heute den Rekord im Einbruchsektor mit der niedrigsten Aufklärungsquote von 4%. In Ende der 90er Jahre haben wir immer eine Einbruchsserie gehabt. Da war Land unter. Und ja gut, das waren die besten Voraussetzungen, dann zur Pressestelle zu gehen.
Ja, aber diese Fähigkeiten, die helfen Ihnen ja auch, oder inwiefern hilft Ihnen das jetzt bei der Vereinsarbeit? Also Teamarbeit, Zeitdruck, Kommunikation, das ist ja schon eine Stärke, die man im Leben braucht und nutzen kann.
Das Arbeiten mit einem Team, das ist extrem wichtig. Und als ich kann jetzt mal sagen, als wir 2016 angefangen haben, vorausgegangen war, dass ich bei einem 100-Kilometer-Marsch in Belgien gestartet bin. Unterwegs habe ich mit ein paar Belgiern unterhalten und einem Engländer. Und die haben gesagt, oh schade, dass es keinen 100-Kilometer-Marsch mehr in Deutschland gibt. Wäre ja toll, wenn das immer wieder klappen würde. Und da ist die Idee geboren worden. Ich hatte noch ungefähr 70 Kilometer zu gehen, die ganze Nacht und einen Tag über überlegt, wie kriegen wir das hin? Da war die Idee geboren, dann habe ich gesagt, so, wenn du das angehst, musst du erstmal einen Verein gründen und da brauchst du gute Leute. Ja, die sind in der Nachbarschaft. Da muss ich sagen, die habe ich gefunden. Nicht nur in der Nachbarschaft, auch Kollegen. Und die konnte ich dann auch, ohne dass die überhaupt wussten, worauf sie sich einlassen, die konnte ich schnell begeistern für das Projekt, für das Unternehmen. Und dann haben wir einen Verein gegründet und dann ging es dann, ja, mit viel Enthusiasmus ging es los. Und schon ein Jahr später sind wir dann zum ersten Mal über 100 Kilometer gestartet und haben das dann, unser Projekt, unser Ziel ist es ja das Sportwandern. Man merkt mittlerweile Rheinländer statt Sportwandern. Fällt mir schwer, ich kann das nicht richtig aussprechen. Also das Sportwandern schön auf den Weg zu bringen. Und ich kann dir sagen, am Samstagabend, als der letzte ins Ziel war, habe ich gedacht, das ist uns in den 10 Jahren gelungen. Die sind alle, also der Großteil ist sehr, sehr gut ins Ziel gekommen, darunter über 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Rheinbach. Also ich muss sagen, nach 10 Jahren haben wir das Ziel erreicht. Rheinbach ist zu einer der Top-Adressen für Langstreckenwanderer in Deutschland geworden.
Ja, wenn man die Resonanzen auch so in der Stadt hört, ist ja durchweg tiefe Demut und Begeisterung.
Ja. Also ich bin am Freitagabend nochmal durch die Stadt gegangen. Da habe ich gedacht, Mensch, das ist ja fast wie beim Berlin-Marathon. Nein, jetzt mini. Aber da liefen tatsächlich Teilnehmer ganz stolz mit ihrer Startkarte um den Hals. Haben sich abgeholt, setzen sich hier eine Pizzeria noch und noch was essen, noch was trinken. Das waren jede Menge. Habe ich gedacht, guck mal hier. Ja, toll, dass ihr das gemacht habt. Das ist schön. Das ist so eine Bestätigung.
Ja, es liegt was in der Luft. Ne?
Ja, also richtig.
Ich war mit dem Hund spazieren. Ich habe tatsächlich auch geliebäugelt, ob ich mitlaufe und war abends mit dem Hund und da kamen viele gerade in die Bachstraße, den Stadtpark runter und das waren tolle Blicke, die man einfangen konnte.
Ja, also, richtig.
Die Gesichter waren besonders, die Blicke. Also das glaube ich schon. Und nochmal zur Polizeiarbeit. Hat die Polizeiarbeit ihren Blick auf Menschen verändert? Es ist ja schon jetzt, das prägt einen ja schon, ne? Also so eine lange Zeit und genau wie Sie sagen, mit den schweren Themen und jetzt so im Ehrenamt, das sind ja jetzt durchweg positive Themen, gerade die Wanderung, das ist ja was total, hat ja viel mit Demut und ja, auch Wahrnehmen von Schöpfung zu tun in der Natur, das ist ja, also stelle ich mir als kompletten Kontrast vor.
Ja, kann man so sehen. Ja, so muss ich schon sagen. Ist schon auch so ein Ventil gewesen auch. Einfach auch, es gibt natürlich auch viele schöne Momente, schöne Geschichten bei der Polizei, so bunte Sachen. Aber ist in der Tat so, dass das ein richtig schöner Ausgleich, eine schöne Bereicherung so auch für mich geworden ist. Mit einem tollen Team, das aufs Gleis zu setzen und das zu erleben. Ne? Und da waren sehr oder sind auch heute noch sehr viele Kolleginnen und Kollegen dabei, die noch aktiv sind oder die schon pensioniert sind.
Aus ihrem Dienst.
Genau, also wir sind schon unser, unser Verein und unser Helferstab, der ist schon stark polizeilich sozialisiert. Entsprechend läuft auch bei uns der Ablauf. Wir nehmen immer einen alten Einsatzplan, nehmen als Vorlage, zack, zack, gegliedert. Ne? Wer ist was? Da gibt es oben derjenige, der den Hut aufhat, dann gibt es eine Zentrale und dann gibt es einzelne, ich nach der letzten Einsatzbereiche, Strecke, Verpflegung, Kommunikation. Und das erleichtert das Ganze natürlich einfach auch für alle Helferinnen und Helfer, sich zurechtzufinden. Das ist nicht so straff wie bei der Polizei, aber die grobe Struktur kann man damit leicht erstellen und auch gut umsetzen. Das erleichtert das Ganze schon. Und jetzt habe ich auch tolle Leute aus Rheinbach dabei, den Ralf Krafhorst, den Ralf Kersing. Der Ralf Krafhorst kommt von der Berufsfeuerwehr. Wir haben Soldaten dabei, wo das auch schon gegeben ist, so Stabsarbeit oder Arbeiten in festen Strukturen. Das erleichtert das Ganze.
Und Sie haben ja viele Jahre über andere berichtet. Jetzt berichtet man über Sie oder über Ihre Projekte, über den Verein. Ja. Wie ist das so mit dem Rollenwechsel?
Ja, ich sag mal, ich hatte mir auch heute überlegt, einerseits habe ich gefreut, dass Sie mich angerufen haben, ob ich hier vorbeikomme. Andererseits habe ich mir gedacht, Mensch, zum Thema Ehrenamt, dann stand da noch irgendwas Ehrenamt des Monats, denke ich, oh, das ist eine Nummer zu dick, denn ganz ehrlich, was wir machen ist, geben Menschen ein sportliches Ziel, ist so eine gedankliche Beschäftigung das ganze Jahr hinweg. Wir arbeiten da mehrere Monate und konzentrieren uns auf diesen einen Moment, diesen einen Tag, diese 16 Stunden, wo das umgesetzt wird. Aber für mich, da muss ich an meine Mutter denken, sind Ehrenamtler andere, die das über viele Jahrzehnte oder Jahre machen, die da auch nicht groß drüber sprechen, die einfach machen. Und die sich in den Dienst der Gesellschaft stellen, wie es immer heißt, die sich um Menschen brauchen, die Menschen kümmern, die Hilfe brauchen oder die sich im Sportverein engagieren, engagieren in der Jugendarbeit und gar nicht groß darüber sprechen. Vor ein paar Tagen habe ich zwei Leute in der Immerstadt getroffen. Das ganze Rheinland ist ja zugepflastert. Ich weiß nicht, ob der schon mal aufgefallen ist. Verkehrsschilder, Ampeln, sonst was mit Aufklebern von irgendwelchen Fußballhorden. Ja? Und da habe ich ein Ehepaar gesehen, die da zwei so Dinge abhütteln. Ne? Da habe ich gesagt, das ist aber der Kampf gegen die Windmühlen. Ne, sagten die. Jeden Tag, ne, machen wir zwei weg.
Und wie viel machen sie drauf von ihrem Verein?
Nein,
das Ehepaar.
Nee, die haben sich die Aufgabe gemacht, jeden Tag pütteln wir zwei von diesen Dingern ab. Da habe ich mir gedacht, guck mal da. Ne? Auch das ist Engagement.
Weil, das stimmt, ne? Ja.
Da habe ich gedacht, guck mal, das geht auch. Jeden Tag machen die zwei weg, ohne groß darüber zu reden und so weiter. Weil das ist ja schon etwas, was so auffällt und was so hingenommen wird. Da bin ich wieder beim Thema Schilder. Das wird hingenommen. Wenn Sie als Veranstalter eine Lauf- oder Marschveranstaltung organisieren. Jetzt kommen wir mal zum Thema Ehrenamt, zu den Belastungen. Dann kriegen Sie eine Genehmigung oder einen Auflagenbescheid. Da steht drin, Beschilderungen sind am Tag der Veranstaltung anzubringen. Start 5.30 Uhr, finde den Fehler. Und die sind bis zum Ende des nächsten Tages abzuhängen. Ja. So, und dann kommen dann irgendwelche Hinweise auf Bußgeldvorschriften. Nur mal so, das sind so Sachen, die zeigen auch, gewisse Sachen kümmert sich kein Mensch drum. Und dann kriegen sie sowas. Die müssen das da reinschreiben, ich habe da vollstes Verständnis zu. Und das läuft auch alles gut, ne, hier im Rheinland. Aber da gehen sie schon Druck ein. Ne? Das ist etwas, was so belastet. Deswegen, die zwei, muss ich sagen, die haben mir imponiert. Echt, das sind so. Und deswegen, die Menschen, die so im Stillen leise vor sich hinarbeiten, die wollen keine Urkunde, die wollen keine Medaille für Engagement, die wollen auch kein Instagram-Posting. Die machen das einfach, weil das für sie Herzblut selbstverständlich
ist. Und weil es normal ist.
Und das sind für mich so die Ehrenamter. Wir sind da mehr, ja, Wir sind zwar auch ehrenamtlich unterwegs, aber das hat einen anderen Stellenwert, eine andere Richtung.
Und wie gesagt, aber Sie hatten ja eine ganze Horde jetzt mit dabei. Ne?
Ja,
wie viel waren das jetzt beim Marsch?
Jetzt sind
75?
Genau, sind ja. 800, ich glaube 35 gestartet und 760 sind angekommen. Das ist wieder eine tolle Quote.
Genau, und wie viele Ehrenamtliche? 75
oder
so? Ach
so, unsere
ne?
Helfer ja sind für etwas über 70 Helferinnen und Helfer. Wobei wir uns dazu nehmen, noch die Malteser aus Meckenheim mit ihrem Sanitätsdienst. Auch das sind durchweg junge Leute, die sich da engagieren.
Mhm.
Das finde ich bewundernswert.
Ja,
ne?
Ja.
Bewundernswert, dass sie sich da engagieren. Die verbringen den ganzen Tag damit, an der Strecke zu stehen. Ja, müssen sich mit der einen oder anderen Blase noch auseinandersetzen, wobei eine Blase ja kein Notfall ist. Aber es ist mitunter auch nicht schön anzusehen. Ne?
Nee.
Und nachher
kommt
im Ziel.
Kommt auf das Bein an, was an der Blase hängt.
Ja. Ja, und nachher im Ziel gibt es natürlich auch was zu tun, ne? Wenn eine oder andere mal kurz der Kreislauf wegkippt. Ne? Aber das sind so Ehrenamtler. Ne? Und das Schöne ist einfach, dass dieses Zusammenspiel da klappt. Und das macht eine Riesenfreude.
Hatten Sie bei der Vereinsgründung 2016 damit gerechnet, dass das mal so ein Ausmaß annimmt? Oder
Nein.
Welche Idee stand damals dahinter?
Die Idee stand, ich habe damals schon gemerkt, dieses Langstreckenwandern, das wird kommen in Deutschland. In Belgien hat das eine lange Tradition. Da gibt es Veranstaltungen, die seit über 50 Jahren stattfinden, mit Distanzen von 50 Kilometern und mehr. Das hat einen ganz anderen Stellenwert. Aber damals habe ich schon gedacht, das wird was. Das wird nach Deutschland kommen. Und da gab es auch schon den ersten professionellen Veranstalter, der unterwegs war. Und für uns, wir konnten das so nicht absehen. Wir haben es allerdings nach 2 Jahren, man muss ja auch erst so seinen Weg finden. Im ersten Jahr waren wir froh, dass welche gekommen sind. Da haben wir so unsere Erfahrung gemacht. Da sind wir auch recht blauäugig dran gegangen. So würde ich das heute nicht mehr machen. Da war ich noch lockerer, ne? Was so Streckenführung anbetrifft, Verpflegungsstellen, Versorgung und lange Abschnitte durch die Sonne. Das würde ich heute nicht mehr so machen, ne? Da hätte ich heute große Bedenken. Und nach 2 Jahren haben wir uns aber gesagt, so, wir müssen uns selber eine Beschränkung auferlegen, um das, was wir wollen, nämlich ein Zusammenspiel zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und uns hinzukriegen. Der Deal ist ganz einfach. Wir versprechen den Teilnehmern, wir schaffen euch beste Rahmenbedingungen, um das scheinbar Unmögliche zu schaffen. Zunächst denkt man ja, wenn man jetzt hört, 100 Kilometer in maximal 24 Stunden oder 70 Kilometer durch die Eifel gehen, das ist nicht zu schaffen in 16 Stunden. Wir legen uns ins Zeug für euch, verlangen aber von euch, dass das keine Spaßveranstaltung wird. Wir verlangen von euch, dass ihr euch darauf vorbereitet, körperlich und mental. Im ersten Jahr hatten wir knapp über 50%, weiß ich noch, 2017 im Ziel. Mittlerweile liegen wir bei fast 90. Das zeigt, das hat sich entwickelt. Wer bei uns antritt, und du weißt genau, das ist kein Spaziergang. Das ist schon eine sportliche Herausforderung. Und ja gut, unser Mitleid hält sich in Grenzen. Ne? Wer da nach 15 Kilometer sagt, geht nicht mehr, weil ich nicht trainiert bin oder so, das hält sich in Grenzen. Wenn aber jemand natürlich merkt, es läuft an dem Tag nicht, dann sind wir dem natürlich dankbar, bevor der sich selber da in die Bredouille in Trouble bringt oder uns auch.
Ne?
Dann ist das die richtige Entscheidung. Ich sage das auch jetzt mit einem Augenzwinkern. Ne? Also deswegen habe ich auch gesagt, nach 10 Jahren haben wir unser Ziel erreicht. Die wissen Bescheid. Die Leute bereiten sich vor, die wissen, was auf sie zukommt und sie genießen es auch, einfach bei uns zu starten. Weil dieses Zusammenspiel klappt. Nette, freundliche Helfer, die motivieren, die Hilfe anbieten. Wir sind ständig erreichbar. Wir haben eine Zentrale, die telefonisch ständig erreichbar ist. Wir lassen keinen auf der Strecke alleine. Und das merken die Leute auch.
Sie sprachen gerade die Vorbereitung an. Ist das mehr Kopfarbeit oder Kondition? Oder beides zusammen wahrscheinlich?
Ja,
aber es ist ja schon eine Kopfsache, auch wenn man die Kilometerzahl hört, da kann man sonst wie trainiert sein.
Ja, man muss da schon sage ich jetzt mal, bei 70 sollte man schon vorher mal 40 mindestens gegangen sein. Man kann es im Kraftakt natürlich auch schaffen, aber besser ist es, wenn man körperlich vorbereitet ist und auch mental drauf eingestellt ist. Und gerade bei so einer Strecke, wie wir in diesem Jahr hatten, wo ja einige Höhenmeter drin waren, das ging ja bergauf, bergab, das war schon sehr fordernd. Die ersten 39 Kilometer, die waren nicht ohne. Ne? Und da muss man für sich auch wissen, wie gehe ich das an? Muss man sich vorher so einen kleinen Fahrplan zurechtlegen, dann und dann will ich da sein und dann komme ich da gut durch.
Sie sagen ja, das Ehrenamt bedeutet für Sie vor allem Menschen zu verbinden und ist für Sie ja auch eine Verbindung von vielen Themen. Was braucht es, dass das Gemeinschaftsgefühl entsteht? Beziehungsweise, wenn Sie jetzt jemanden hören würden, der sagt, er weiß nicht, wie er sich engagieren soll und ob er sich engagieren soll, also mit der Begeisterung, mit der Sie hier jetzt die letzte halbe Stunde über ehrenamtliche Tätigkeit gesprochen haben, ist die Frage eigentlich schon beantwortet. Aber was würden Sie so jemandem sagen?
Dass man vor allen Dingen sich die Freude daran erhält, ne? Ehrenamtliche Arbeit kann auch zur Belastung werden. Ich glaube, viele von uns kennen auch Menschen, die sich im Verein aufreiben, selber aufreiben, die auch private Dinge, Familie zurückstellen, weil sie das so gut machen wollen. Das ist ja so, wenn sie im Verein engagiert sind, egal was sie machen, der Jugendarbeit, als Trainer etc., sie wollen das klasse machen, dass sie ihr persönliches Ziel erreichen. Aber sie müssen auch gucken, wenn sie so an so einer Verantwortung übernehmen, dass sie sich selber gegenüber auch, dass sie sich selber gegenüber Verantwortung zeigen, verantwortungsbewusst handeln, denn das kann zur Belastung werden. Mhm. Ne? Das ist auch etwas, was wir uns auch immer wieder, diese Frage stellen wir uns auch immer wieder, können wir das noch? Deswegen machen wir beispielsweise keinen 100-Kilometer-Marsch mehr, weil da war die Zeit ja 24 Stunden. Faktisch waren sie da weit über 48 Stunden auf den Beinen, um das zu organisieren. Wir sind alles jetzt schon die Silver Generation. Das kriegen sie nicht mehr hin. Das kriegen sie einfach nicht mehr hin. Und auch jetzt müssen wir uns hinterfragen, können wir diesen Weg weitergehen, so wie er jetzt ist. Denn viele Sachen, die wir eigentlich so nicht beeinflussen können, machen die Situation schwieriger. Jetzt die Witterungsbedingungen, die Hitzeextreme, Wetterextreme. So eine Veranstaltung Anfang Juli, ist das überhaupt noch vernünftig, so etwas zu organisieren, auf lange Sicht? Mhm. Denn eine Woche vorher,
genau,
wir wären nicht gestartet.
Ja.
Das sage ich Ihnen. Und aus mehreren Gründen. Zum einen, wir haben die Verantwortung für das Ganze und die fokussiert sich dann auf meine Person. Sie sind verantwortlich für 850 Leute, die sich da auf den Weg machen. So viel wären nicht angetreten, aber die sind unterwegs. Und da sind sie verantwortlich. Da können sie noch so und so viel Wasserstellen hinstellen. Wenn da was passiert, wird am Ende gefragt, war das genug? Musste das unbedingt sein? Der andere Aspekt ist aber auch, an dem Wochenende waren die Notfallzentren in Bonn voll. Ich habe gelesen, dass es im Rheinland jede Menge Hitzetote gegeben hat etc. Es ist den Menschen, es der Öffentlichkeit nicht zu vermitteln, dass dann Sanitätsdienste bei einer Sportveranstaltung am Streckenrand stehen. Das geht nicht. Ja, und das andere ist auch, als Veranstalter haben wir auch eine Veranstalterhaftpflichtversicherung. Die große Frage ist, ob die dann überhaupt noch greift. Bei 38 Grad losmarschieren, ja. Wenn dann etwas passiert, ist die große Frage, ist das nicht schon grob fahrlässig? Und von daher, ist das ein Aspekt, mit dem wir uns befassen müssen? Macht das Sinn, eine Wanderung noch auf den Sommer zu terminieren? Oder ist da eine Änderung vonnöten? Das ist ein Aspekt, den wir bedenken müssen. Der zweite ist die Verantwortung dem Team gegenüber. Können wir das noch in der jetzigen Form? Denn, und das sage ich allen Leuten, die sich ehrenamtlich engagieren müssen, es muss Freude machen, es darf keine Pflicht, es darf keine Belastung werden. Natürlich ist das so, in der Endphase laufen wir alle rum wie Aliens. Ne?
Klar.
Ist so, ist so diese, dieser Veranstaltungstag oder die Tage vorher, wenn alles beliefert werden muss, das reicht ja von der Heftzwecke bis zum 2000 Liter Wassertank, der aufgestellt werden muss durch die Malteser an der Steinbach-Talsperre. Das müssen sie alles organisieren. Da muss alles zur rechten Zeit am rechten Ort sein. Und wehe, da fehlt was. Wehe, da fehlt die Hafermilch für das Porridge, ja. In Frohngau beispielsweise. Was meinen Sie? Die Ladies, die das ausgeben, die habe ich am Telefon. Wo ist die Hafermilch? Ja, nur so zum Spaß jetzt. Das muss alles am rechten Ort sein, weil jeder will das bestmöglich machen.
Ja,
ne?
Ja.
Und das war jetzt Spaß.
Ja, und das,
ne,
erfüllt einen ja auch. Das ist dann richtig, zwar in dem Moment stressig, aber das ist dann das wahrscheinlich, was Sie meinen, was das Ehrenamt erfüllt,
ja,
und
genau
was einen
so
bereichert. Ne?
Es ist ein ganz tolles Gefühl, wenn das so klappt, wie man sich vorgestellt hat. Es ist ein tolles Gefühl, mit den Menschen zusammenzuarbeiten, mit denen wir unterwegs sind seit vielen Jahren. Ne? Das erfüllt einen mit Stolz, mit Freude, wenn ich sehe, wie die am Streckenrand stehen. Ne? Wissen Sie, Sie können ein Würstchen übergeben, ja, aber Sie können das auch richtig nett, richtig freundlich machen, motivieren, geben doch mit, was mit auf den Weg. Und das machen die. Und das ist halt das Besondere, ne? Was unser Team so auszeichnet, dass die mit Herz und Seele dabei sind.
Ja,
ne?
Ja.
Und das ist so das Schöne. Ne?
Ja, schön. Letzte Frage. Sie hatten ja auch von einem klitzekleinen Ehrenamt noch gesprochen. Und zwar, da wollte ich ja noch drauf eingehen, man hört ja sonst nur von Insektenhotels. Ach. Und Sie sprachen von einer Bienentankstelle. Ich versuche mir das vorzustellen. Was ist,
nein,
eine Bienentankstelle?
Wenn das Sie ist, nein, das, wir haben in diesem Jahr, meine Frau und ich, die Beetpatenschaft für ein Grundstück übernommen, was bei,
ja,
uns angrenzt.
Ja.
So, das war vorher Rasen. Da sind jetzt Lavendel und weiß ich was alles. Alles, was Blümchen
ja,
und Insekten anlockt.
Okay.
Ne?
Und da können die tanken.
Da gibt es ein Schild von Amazon für 4,90 € Bienen-Insekten-Tankstelle. Aber die haben sogar, habe ich jetzt extra noch gemacht, haben noch hier so ein Wasserschälchen auch mit Steinen drin, dass die,
ja,
da auch halten können. Und so.
Ja, ja.
Also das entdecken wir gerade neu. Mhm. Und ich kann sagen, das macht Riesenspaß. Ich habe vorhin allerdings gesehen, ich muss dringend ran, das Unkraut jäten, damit ich da nahe wieder rankomme. Mhm. Das macht Riesenspaß, also ehrlich. Das sind so Sachen, die habe ich vorher nicht so bewusst wahrgenommen.
Ja, ja.
4 verschiedene Arten von Schmetterlingen habe ich schon jetzt gesehen.
Ja, schön.
Und die Bienchen, die da rankommen.
Ja.
Sind so die kleinen Dinge, nicht das große Rad drehen.
Ja, toll. Toll. Ja, und ich freue mich, dass ich gelernt habe, dass es nicht nur Hotels für Bienen gibt. Herr Piontek, vielen Dank, dass Sie da waren.
Gerne, hat mich auch sehr gefreut.
Schön.
Das war Reingehört, der Podcast der Stadt Rheinbach. Seien Sie gespannt auf die nächsten Folgen.